Guten Morgen. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo ihr euch zu Weihnachten Geschenke aussuchen durftet? Dann kam vielleicht so die Ansage von den Eltern, macht ihr schon mal Gedanken? Und ich bin noch aus dem Jahrgang, da gab es noch die Kataloge, ne? So wie Telefonbücher. Und dann hat man die gefühlt 1000 Seiten gewälzt und sich dann Sachen angekreuzt. Heute geht es bei unseren Kindern über Links. Ne? Dann werden einem dann ganz viele Links geschickt und dann war irgendwann Heiligabend. Man hat sich so richtig über die Geschenke gefreut. Und wenn ich jetzt mal in die Runde fragen würde, wer von euch erinnert sich noch an das Weihnachtsgeschenk aus 2025? Ihr müsst euch nicht melden, aber als ich mir die Frage selber gestellt habe, habe ich gedacht, oh, gute Frage. Man hat sich in dem Moment sicherlich richtig gefreut und dann ist so ein bisschen Zeit vergangen, dann hat man sich dran gewöhnt und heute wissen wir nicht mal genau, was uns geschenkt wurde. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Hier sitzen bestimmt viele, die das noch ganz genau wissen. Ja, Claudia nickt. Aber mir ging es zumindest so. Das ist typisch menschlich. Was ist noch typisch menschlich? Ich mache mal so 2, 3 Beispiele. Ja, man sehnt sich nach einem Partner, nach einer Familie oder Partnerin. Und dann lernt man jemanden kennen, ist über beide Ohren verliebt, Schmetterlinge. Man heiratet, hat Kinder, es vergehen die Jahre. Und dann sieht man die Singles da sitzen und sagt, wie gut haben die es. Die sind vogelfrei, die können ihre Zeit selber einteilen, müssen sich an nichts orientieren und ich. Punkt. Vielleicht kennt der eine oder andere sowas. Ja? Oder noch ein letztes Beispiel. Man wünscht sich ein Haus oder ein Grundstück und dann ist der Notarvertrag unterschrieben. Man freut sich so richtig, dass man alles einrichten kann, wohnt da drin. So, und dann kommt sowas wie Rasenmähen und ihr wisst, was ich meine. Ja? Und dann ist vielleicht so ein verlängertes Wochenende wie 1. Mai und während die mit der Wohnung einfach mal die Wohnung zuschließen und wegfahren, sagst du, ich muss mich um das Haus kümmern oder um den Garten. Wie flexibel haben es die, die nur eine Wohnung haben? Kennt ihr sowas, solche Gedanken oder Menschen, die solche Gedanken haben? Und die erste Phase ist Begeisterung und man neigt relativ schnell dazu, vielleicht Anwesende ausgeschlossen, aber man neigt schnell dazu, ja, nicht mehr mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Und ich habe die heutige Predigt mit der folgenden Überschrift betitelt und wir haben tatsächlich 2 Themen, die wir uns anschauen werden. Erstes Thema ist, warum wir nie zufrieden sind. Und in dem Büchlein war noch das Thema Vertrauen und das wird ergänzt durch, wie kann ich trotz Zweifel vertrauen. Diese beiden Themen wollen wir uns heute gemeinsam mal anschauen und einige Gedanken dazu reflektieren. Und das Spannende ist, die Bibel hat zu jedem Lebensthema etwas zu sagen. Wenn man forscht, das Wort studiert und wir werden dazu förmlich aufgefordert, dann können wir viele Dinge erkennen. Und das Wissen, was wir erkannt haben, wenn wir das auch in unserem Leben anwenden, dann kann dieses Wissen unser Leben positiv beeinflussen. Und die Psalmen und auch andere Bücher in der Bibel haben viel dazu zu berichten. Und ein wichtiger Schlüssel für ein zufriedenes Leben ist Dankbarkeit. Ihr kennt es und es gibt zwischen dem Wort kennen und können nur einen Buchstaben, der sich unterscheidet. Aber das ist so schwer. Wir haben hier in unserem Blumenkohl, in unserem Gehirn, ganz viel Wissen. Die Frage ist, können wir das anwenden für unser Leben? Und ich möchte euch mit ein paar Beispielen und Gedanken reflektieren, dass wir darüber nachdenken. Ich fange mal mit einem negativen Beispiel aus der Bibel an. Ich weiß noch, irgendein Lehrer oder Lehrerin hat in der Schulzeit mal gesagt, keiner ist unnütz, man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Also, ja, dieses Beispiel ist mir noch haften geblieben. Und wir fangen mal mit einem negativen Beispiel an aus der Bibel. Und zwar das Volk der Israeliten. Mose hat sie aus Ägypten herausgeführt. Und was haben die erlebt? Die haben ein Wunder nach dem anderen erlebt. Die haben das Eingreifen Gottes erlebt. Als sie nicht zu essen hatten, was hat Gott gemacht? Der hat sie mit dem Himmelsbrot, mit dem Manna versorgt. Also ich glaube, das kann kein Illusionist so in der Art. Ne? Und das noch jeden Morgen taufrisch, sodass man es nur noch nehmen und zubereiten musste. Dann gab es noch Siege über andere Völker. Beispielsweise über die Kanaaniter. Und unmittelbar nach dieser Situation lesen wir folgenden Vers im 4. Mose 21. Und zwar lese ich die Verse 4 bis 7. Da heißt es, aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat ein Ekel vor dieser elenden Speise. Und da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Und dann kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet hatten. Gott hat so viel getan. Und was passiert etwas später? Sie sind mit einer undankbaren Haltung unterwegs. Und sie drückten diese Haltung in ihren Worten gegenüber Mose und gegenüber Gott aus. Es geht noch weiter. Sie verabscheuen auch noch das Manna und bewerten Gottes Gaben als elend und wertlos. Nicht schön, aber wahr. Und dann haben sie die Konsequenzen gesehen. Und dachten so, oh, war nicht lustig. Gott hat Konsequenzen in ihrem Leben gezeigt. Und sie erkennen, wir haben gesündigt. Wir haben gesündigt gegenüber Gott in unserer undankbaren Haltung und gegenüber Mose. Meckern erfolgt meist reaktiv. Das ist irgendwie angelernt. Man muss es gar nicht trainieren. Ja? Und ich will gerne euch auch aus meinem Leben erzählen, aus unserem Leben, weil ich genau in diesem Punkt Kritik üben, einiges zu lernen habe. Wir haben hin und wieder Situationen gehabt, da kam ich nach Hause und ich bin ein visueller Typ und ich sehe Dinge und oft fallen mir Dinge auf, die nicht in Ordnung sind. Und was passiert, dann spreche ich das an. Und das Schöne ist, ich habe zu Hause Spiegel. Und zwar Spiegel in Form von Familienmitgliedern. Die spiegeln mir das wieder. Und sagen, schön, dass du auch da bist. Und ich so, okay, das war nicht so schön. Nicht so nett. Und dieses Meckern, das folgt relativ schnell. Danksagung und Wertschätzung, das muss aktiv erfolgen, zumindest bei den meisten. Das kann man erlernen. Und ich bin dabei, mich selber auch zu trainieren, zu schauen, wo kann ich mal meinen Mund halten und das Dankbare, was ich habe, wertschätzen. Dazu werde ich später noch ein bisschen was erzählen. Und ich weiß, da habe ich Verbesserungsbedarf und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du kannst mal gerne drüber nachdenken, was bei dir so überwiegt, wenn man den Redeanteil, den du mit anderen Menschen hast, wie der so ist. Und oft fängt es ja den Gedanken schon an. Und das, wovon das Herz voll ist, das hört man. Und die Bibel fordert uns auf, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament dankbar zu sein. Und das hebräische Wort für danken, yada, heißt preisen, danken. Und dann wurde mir auch klar, warum Yada, Worship, klar, preisen und danken. Und es kommt übrigens im Alten Testament 124 Mal vor, dieses Wort. Und mehr als die Hälfte davon in den Psalmen. Und in der ganzen Bibel lesen wir das über 300 Mal. Das heißt, Dank hat schon eine signifikante Bedeutung. Als ich am Anfang, wo wir den Predigtplan gemacht haben, gesehen habe, ich bin an dem Tag dran, wo das Thema Danken ist, dachte ich, geht wahrscheinlich recht schnell. Bitte, danke, fertig. Aber so einfach ist es doch nicht. Und ich habe gesehen, dass die Bibel uns mehr zu erzählen hat, mehr zu berichten hat. Es gibt unterschiedliche Arten von Danken. Einmal so aus Anstand. Dass man sagt, okay, gute Erziehung, wenn ich was kriege, dann sage ich Danke. Oder ich kann auch Gott danken für das, was er in meinem Leben getan hat. Und hättest du Folgendes gewusst, wer dankt, der ehrt Gott. Das ist in Psalm 50, Vers 23 zu sehen. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Und dann habe ich das mir auf der Zunge zergehen lassen und dachte so, wow, wenn er das sagt und wenn ihm das wichtig ist, dann sollte ich doch dem nachgehen und schauen, dass ich in meinem Leben die Stellschrauben so justiere, dass ich dankbar bin gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Gottes Gaben und die Geschenke, die er uns gegeben hat, allein machen nicht glücklich, wenn das nicht mit einem dankbaren Herzen kombiniert wird. Ja, an Gaben und Geschenke, siehe das Beispiel von vorhin mit dem Weihnachtsgeschenk, gewöhnt man sich schnell. Man gewöhnt sich sogar schnell an Wunder, was die Israeliten erlebt haben, Manna vom Himmel. Und man wünscht sich das neueste Smartphone und wenn das nächste rauskommt, hat man sich schon schnell daran gewöhnt und möchte das nächste. Und glückliche Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern diejenigen, die mit einer dankbaren Haltung das Beste aus dem machen, was sie haben. Ich wiederhole das nochmal. Glückliche Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern diejenigen, die mit einer dankbaren Haltung das Beste aus dem machen, was sie haben. Das heißt, die Geschenke und die Gaben verknüpft mit Dankbarkeit, hilft uns zufrieden und glücklich zu sein. Und was kann Dank sonst noch bewirken? Ich bin über eine Szene gestolpert in der Bibel, wo Jesus 3 Tage lang mit ganz vielen Menschen zusammen war. Das waren so um die 4000 Menschen und die haben ihm zugehört. Und dann nach dem 3. Tag wollen sie alle nach Hause gehen und Jesus hat so ein bisschen Bauchschmerzen und sagt, ich kann die Leute nicht jetzt nach Hause schicken, weil die sind total schwach, die brauchen was zu essen. Und dann finden sie heraus, sie haben noch 7 Brote übrig und ein paar kleine, mickrige Fische. Und was sagt Jesus dann? Es heißt dort in der Schrift in Markus, er nahm die 7 Brote. Was kommt als nächstes? Dankte. Er nahm die 7 Brote und dankte. Dankte für das Wenige, was er in den Händen hatte. Brach sie und gab es seinen Jüngern, damit sie es austeilten. Und obwohl das nur wenig war, wissen viele von euch, wie die Story weitergeht, geschah das Wunder. Alle, die da waren, alle 4000 konnten gespeist werden. Und darüber hinaus, sie hatten noch 7 Körbe voll übrig, um dann auch das noch vielleicht als Wegzehrung mitzugeben. Die Frage ist, in welcher inneren Haltung sind wir unterwegs, wenn wir wenig haben und vielleicht andere mehr? Und mich hat es gelehrt zu sagen, ich darf dankbar sein für das Wenige oder Viele, was ich habe. Und was ich von Jesus hier lernen kann, ist, Gott auch dafür zu danken, was jetzt noch nicht sichtbar ist, aber was sichtbar sein wird, wenn ich danke und vorwärts gehe. Und Dankbarkeit richtet unseren Blick in die richtige Richtung. Und zwar nicht nach unten auf das Wenige, was ich habe, sondern nach oben auf den, der mir reichlich geben kann von dem, was ich brauche. Und als ich über dieses Thema so nachgedacht habe, zu dem Thema Glauben, Dank und Vertrauen, dann bin ich beim Danken auf so drei Ebenen gestoßen. Das erste Level ist Danken wie Mose. Ja, da wurden die Israeliten daran erinnert, dankt für das, was Gott euch gegeben hat. Dann bitte, danke, kommt Level 2, danken wie David. David hat auch in seinen tiefen Tälern, er schreibt von Tal der Todesschatten, auch wenn er da im Schlamassel gesteckt hat, hat er gedankt und hat den Fokus auf Gott gerichtet. Und das ist schon hardcore. Nicht leicht, aber möglich. Ja, und Level 3, das ist für mich so die absolute Krönung, das ist Danken wie Paulus. Und Paulus schreibt in Epheser, Vers 5, Vers 20, und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Zu jeder Zeit. Und das Spannende ist, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, wisst ihr, wo er sich befunden hat? Im Gefängnis. Und das ist ein Mindset, sage ich euch. Zu sagen, okay, ich weiß, egal wie meine Umstände sind, egal wie die Situation ist, ich habe jemanden, dem ich Dank sagen kann, weil ich ihm vertraue. Und auch in schwierigen Zeiten des Schmerzens oder des Verlustes zu sagen, Gott, ich verstehe den Schmerz nicht, dennoch danke ich dir. Und wenn du das tust, hilft das Danken, deinem Willen, sich Gottes Willen unterzuordnen. Und wenn du das regelmäßig tust, dann erinnert das Danken die Rollenverhältnisse, wer du bist und wer er ist. Und dass er eine übergeordnete Position in deinem Leben hat. Und Dank hilft auch zu vertrauen, wenn du das hier rein vom Verstand nicht verstehst. Und Dank hält meinen Fokus auf ihn gerichtet, statt auf die Umstände, die um mich herum sind. So, das heißt, wenn ich das so machen würde, müsste ich hier dem bedingungslos vertrauen, dem ich danke. Bedingungsloses Vertrauen. Ich erinnere mich an eine Situation, und vielleicht kennen das auch Väter und Mütter, die kleine Kinder hatten oder haben. Wir waren auf dem Spielplatz und dann ist unsere Tochter da hochgeklettert und mit dem Satz, Papa, ich springe, springt sie schon los. Und ich war froh, dass ich so schnell reagiert habe und sie von oben aufgefangen habe. Sie hatte bedingungsloses Vertrauen. Sie hatte bedingungsloses Vertrauen, Papa ist da und der wird mich auffangen. Die Frage ist, haben wir dieses bedingungslose Vertrauen? Und damit kommen wir zu dem nächsten Teil. Wie kann ich trotz Zweifel vertrauen? Wem vertraue ich und wie ist sein Wesen? Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Meine Tochter kannte mich über die Jahre, wusste, wer ich bin und wusste, wie ich bin und wusste, wem sie vertraut. Und wenn du Gott noch nicht kennst oder noch nicht so gut, dann fordere ich dich heraus. Versuche, sein Wesen herauszufinden. Rede mit ihm, lies in der Bibel. Und es gibt so drei Stellen, die ich für euch herausgesucht habe, die das Wesen von Gott beschreiben. Wir schauen uns erstmal den Psalm 100 an und da habe ich so ein paar Verse rausgepickt. Dort heißt es: Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und voller großer Gnade. Er wird uns nicht immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist deine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und so fern der Osten ist von dem Westen, hat er unsere Verfehlung von uns entfernt. Und wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Da sind so viele Adjektive, so viele Wesensbeschreibungen von Gott in den Psalmen. Und ich spule mal ein Stück vor. Im 2. Mose wird fast das Gleiche beschrieben. Dort heißt es: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Und ein letzter Punkt noch aus dem Neuen Testament, in 1. Johannes 4, Vers 16. Dort heißt es: Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt, und wir glauben an seine Liebe. Und Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und der Glaube, das ist die Grundlage. Der Glaube, dass Gott gut ist und dass er auch dann wirkt, wenn ich ihn nicht sehe. Ich weiß, das fällt schwer, das zu vertrauen oder das zu glauben. Und wie kann ich Gott vertrauen, wenn das Leben schwierig wird oder schwierig ist? Eins vielleicht sich vor Augen zu führen: Täler sind normal und gehören zum Leben dazu. Der Psalmist schreibt auch in dem Psalm, den Lilly vorhin vorgelesen hat, von Phasen, wo er durch Tal der Todesschatten durchgegangen ist. Und ich glaube, diejenigen, die von euch sich in lebensbedrohlichen Situationen befunden haben, können das nachvollziehen, was der gefühlt hat. Und echtes Vertrauen wird in Krisen geprüft. Wenn alles gut läuft, ist es easy, dann brauche ich kein großes Vertrauen. Und im Tal treffe ich die Entscheidung, was ich tue. Ich erinnere mich noch, als ich mit unserem Sohn zig Stunden im Krankenhaus war, BMX-Stunts gemacht und dann eine komplexe Knie-OP. Kreuzband, Außenbandriss, knöcherner Ausriss vom Knochen, zwei Schrauben rein. Und als Teenager bist du richtig geknickt in so einer Phase. Du bist emotional im Tief, ganz unabhängig von den Schmerzen, die du da hast, auch von dem, was du jetzt erstmal alles nicht machen kannst. Und ich weiß, dass wir noch so drüber geredet haben und ich ihn ermutigt habe zu sagen: Die Entscheidungen, die du jetzt in dem Tal triffst, die sind signifikant dafür, wie es später weitergeht. Darauf zu achten, welche Gedanken man zulässt. Und natürlich, wir dürfen uns vor Gott ausheulen. Das und mehr dazu werden wir nächsten Sonntag hören. Aber heute geht es erstmal um den Fokus auf das Danken und Vertrauen. Und Gott ist trotzdem aktiv, das zu wissen, auch wenn man ihn nicht spürt oder versteht, heißt es nicht, dass er nicht handelt. Und ein Punkt ist, gerade wenn man sich in diesen Tiefen befindet, sich nicht an seinen Emotionen zu orientieren, diese können oft täuschen, sondern sich an Gottes Wesen und Charakter festzuhalten. Dann die Bibel zu nehmen und zu lesen und zu sagen: Ich vertraue dir, auch wenn ich das jetzt im Moment nicht verstehen kann. Und ich weiß, dass hier einige unter uns sind, die extreme Täler gerade durchlaufen. Und Täler können, wenn wir es zulassen, Ort der Veränderung werden, wo wir reifen und Begegnung mit Gott haben. Die Frage ist: Will ich das zulassen? Und Vertrauen geht noch einen Schritt weiter als Glauben. Glauben ist der erste Schritt. Und das aktive Handeln auf die Basis des Glaubens ist Vertrauen. Das heißt, ich setze das in meinem Leben um, was ich glaube. Als Beispiel: Da ist eine Brücke über dem Wasser. Ich glaube, dass die Brücke mich trägt. Kann ich trotzdem dastehen und sagen: Ich glaube. Aber das Zweite, über diese Hängebrücke drüber zu laufen, beweist mein Vertrauen an das, was ich geglaubt habe. Oder ich glaube, dass das Flugzeug fliegen wird. Wenn ich aber einsteige und starte im Vertrauen, das ist der nächste Schritt. Und du hältst bei Gott fest im Glauben und bleibst standhaft im Tal. Und im Tal wird sichtbar, ob aus Glauben wirklich Vertrauen wird. Jetzt könnte vielleicht der eine oder andere sagen, naja, Win, du hast so leicht reden. Ne? Bei euch sieht das alles so easy peasy aus. Und wenn man da nicht drinsteckt, dann ist es ein leichtes, über Glauben und über Vertrauen zu reden. Und ich möchte euch ganz persönlich von uns berichten, von euch mitnehmen, so in Teile unseres Lebens. Wir sind jetzt 24 Jahre verheiratet und ich kann euch sagen, diese 24 Jahre hatten nicht nur Höhen, sondern so einige Tiefen. Wenn wir dieses Foto mal sehen, das ist schon ein paar Jahre her. In der Zeit war ich viel in Deutschland unterwegs im Außendienst. Und dann kriege ich eines Tages einen Anruf, Win, von den Nachbarn, deine Kinder sind bei uns, deine Frau, die kann das eine Bein nicht bewegen, die ist im Krankenhaus, die kann nicht mehr laufen. So, und dann geht natürlich so einiges durch den Kopf. So einiges. Was mache ich jetzt mit den Kindern? Was mache ich jetzt mit dem Job? Was ist jetzt mit meiner Frau? Und ich will das so ein bisschen abkürzen. Es gab Nächte, da haben wir da gelegen und viele Tränen vergossen. Wir haben gesehen, wo die Medizin an ihre Grenzen gekommen ist. Wir haben gemerkt, dass Sachen sich nicht verbessert haben über einen längeren Zeitraum. Und dann war das absolut okay, auch mal Gott seinen Frust zu äußern und zu sagen, ich verstehe das nicht. Auch zu klagen und zu sagen, Gott, was soll das? Später habe ich gemerkt, diese Warum-Frage bringt mich nicht weiter. Aber Gott ist offen für unsere Emotionen. Er ist liebevoll. Er ist unser Vater und er versteht uns. Und wichtig ist, dass man aber in diesem Tal dann nicht stecken bleibt, sondern sagt, ich vertraue dir. Und ich weiß noch, wir haben so einen kleinen Hund und ich bin immer derjenige, der nachts die letzte Runde mit dem Hund macht. Und ich weiß noch an Situationen, spät, wir haben da so eine Kleingartenkolonie gegenüber, dann habe ich laut zu Gott geschrien und gesagt, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir trotzdem. Es war nicht leicht, weil die Umstände hätten was komplett anderes gezeigt. Was ich damit sagen will, ist, ich verstehe dich, wenn du in so einer Situation bist. Und das ist nur ein Beispiel von vielen anderen. Der zeitliche Rahmen würde jetzt nicht ausreichen. Und zu sagen, okay, und wir haben das durchgemacht. Und wir haben einiges gelernt. Wenn du die nächste Folie einmal klickst, bitte. Wir haben gelernt, dass Gott oft zuerst in uns etwas tut, bevor er für dich etwas tut. Und danach tut er Dinge durch dich. In uns, das bedeutet Charakterstärkung, Glauben stärken, Vertrauen stärken und auch innere Heilung von verschiedenen Dingen. Er lässt Phasen zu, wenn wir das auch zulassen, dass er in uns wirken darf. Und das ist passiert. Und das ist kein Zweitageskurs, oft nicht, sondern das, wir wissen es nicht, bei jedem anders. Bei uns hat es eine lange Zeit gebraucht. Und dann hat er Gebete erhört und Dinge für uns getan. Die Diagnose damals war, und ich will das gar nicht groß in den Raum stellen, dass sie sich hätte gar nicht ohne fremde Hilfsmittel weiter bewegen können. Und da geht dir so einiges durch den Kopf, wenn jemand sagt. Aber wir haben geglaubt und haben gesagt, nein, Gott ist größer. Und letztes Jahr, da stand immer noch das Elektrofahrrad, weil Tanja brauchte dann fremde Unterstützung im Carport. Und dann haben wir gesagt, ist es nicht cool? Wir können das jetzt verkaufen, weil sie braucht keine fremde Unterstützung mehr und hat so viel Energie und so viel hat Gott gemacht. Und wenn du nochmal das lässt, bitte, die letzte. Und nee, zurück. So, und danach tut er Dinge durch uns. Wer kann denn jemanden in einem Tal besser verstehen, als der, der durchs Tal gegangen ist? Und bei Tanja war das so, dass sie in den letzten Jahren vielen anderen Menschen helfen konnte, wir gemeinsam vielen anderen Menschen helfen konnten, durch diese Täler durchgegangen sind. Aber das war ein Prozess. Das ging nicht auf Schnips. Ja? Und deswegen möchte ich euch Mut machen. Bleibt dran. Und Gott kann selbst schwierige Dinge zum Guten wenden. Römer 8, Vers 28. Wer möchte, kann dazu bei uns auf der Website noch eine eigene Predigt nachschauen. Und jetzt darf die Band gerne nach vorne kommen. Und möchte mit einer Geschichte enden. Wir haben über das Thema Dankbarkeit gesprochen. Damit bin ich gestartet. Und jetzt zum Schluss mit dem Thema Vertrauen. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Professor, von Psychologiestudenten. Und der hat Folgendes gemacht. Der hat, als die Studenten dann reinkamen, gesagt, okay, holt mal bitte ein leeres Blatt Papier raus und einen Stift. Und ich habe eine Aufgabe für euch für die nächsten 15 Minuten. Und hat Folgendes dann an die Wand geworfen. Er hat gesagt, beschreibt das, was ihr seht. Die Studentinnen und Studenten waren erstmal irritiert. Ist es ein Trick oder eine Falle? Aber dann hat er gesagt, beschreibt das, was ihr seht. Und dann fingen sie an zu schreiben. Und nach einer Viertelstunde hat er das eingesammelt. Und guckt sich das an und viele Dinge gleichen sich. Da steht ein Kreis, ungefähr so und so viel Zentimeter groß, positioniert rechts oben in der Ecke, ungefähr so und so viel Zentimeter vom Rand. Und da sagt er, spannend. Und dann ist die Frage, wer von euch hat denn die weiße Fläche gesehen und beschrieben? Keiner. Die war genauso real und existent. Und was passiert, wenn ich den Fokus immer auf diesen einen Punkt setze? Die nächste bitte. Dann wird es gefühlt größer oder noch größer. Ja? Dann hat man eine ganz andere emotionale Realität. Und ich möchte euch herausfordern, auf diese große weiße Fläche zu schauen, die auch da ist. Jetzt ganz gerne nochmal zwei Klicks zurück machen, bitte. Und zu sagen, wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Was hat Gott alles in meinem Leben getan? Und manchmal ist es gut, diese Dinge sich aufzuschreiben und vor Augen zu führen. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Und tut mir leid für die Irritation vorhin, aber jetzt können wir das verteilen. Ich habe so ein paar Karten drucken lassen. Und die werden jetzt einfach durch die Reihen verteilt. Jeder darf sich gerne eins nehmen oder auch zwei, wenn er möchte. Das ist übrigens die Palme, die wir unserer Tochter vor ein paar Jahren geschenkt haben. Damals war sie so klein, jetzt ist sie schon über 3 Meter. Und da steht drauf, danke. Und die Rückseite ist leer. Und du kannst auf der Rückseite die Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Und wenn du möchtest, weil heute Muttertag ist, nimm dir gerne noch eine zweite Karte mit und dann kannst du für deine Mama auch noch was draufschreiben, wenn du möchtest. Oder auch für deinen Papa, ist ganz egal. Oder für einen Freund, egal. Wir haben ausreichend Karten da. Schreib drauf, wofür du dankbar bist. Und leg sie dir irgendwo hin, wo du das immer wieder finden kannst oder sehen kannst. Und wenn du dann manchmal in Phasen bist, dann dreh die Karte gerne um und schau nach, was du alles hast. Wie groß die weiße Fläche ist, wofür du dankbar sein kannst. Und ich bin gewiss, so wie Gott ist, dass er dich segnen wird, dass er die Phase nutzen wird im Tal, dass du reifen wirst und dass du wachsen wirst. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du unser liebender Vater bist, dass dein Wesen barmherzig ist und gnädig ist. Und wir vertrauen dir all das an, was uns in unserem Leben bewegt. Und Vater, ich spreche aus, dass ich glaube und dass ich dir vertraue. Amen. Und steht gerne auf für die Zeit der Anbetung, dass wir diesem Gott einfach Lob und Ehre geben.